NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend, mein Name ist Esther Hartbrich. Schuldenschnitt, keine Zusammenarbeit mehr mit den Kontrolleuren der Troika, Verzicht auf weitere Kreditauszahlungen, dann aber auch wieder Signale des Einlenkens. Die Forderungen und Ansagen der neuen griechischen Regierung sorgen für Irritationen. Wie geht es weiter mit der griechischen Schuldenpolitik? Sind die Gläubiger verhandlungsbereit? Das ist ein Thema unserer Sendung. Die Bundesregierung setzt weiterhin auf Diplomatie im Krieg in der Ostukraine. Sie hält nichts von möglichen US-Waffenlieferungen an Kiew. Washington verzichtet vorerst darauf. Auch dazu mehr im Echo des Tages. Weitere Themen: Cannabis soll als Medikament für Schwerkranke zugelassen werden. Die SPD bereitet ein Einwanderungsgesetz vor und der Wechsel von Regierungsmitgliedern in die Wirtschaft soll geregelt werden. Zuerst aber nach Rom. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras hat sich am Nachmittag in Rom mit seinem italienischen Amtskollegen Matteo Renzi getroffen. Im Anschluss war eine Pressekonferenz geplant. Tilman Kleinjung in Rom. Was sollte denn dabei rauskommen bei dem Gespräch? Was wollte Tsipras in Rom?
Ja, darüber werden wir gerade informiert, denn die Pressekonferenz im Anschluss an das Treffen von Tsipras und Renzi läuft noch. Matteo Renzi hat gerade gesprochen und hat auf all die heißen Themen, die Sie eingangs angesprochen haben, noch gar nicht Bezug genommen. Er hat gesagt, das Ergebnis der griechischen Wahlen ist Ausdruck der Hoffnung einer ganzen Generation auf eine bessere Zukunft, einer ganzen Generation, in die er sich selbst als 40-Jährigen und als quasi Gleichaltrigen auch Alexis Tsipras mit einschließt.
Klingt da ein bisschen Sympathie mit?
Ja, das sollte wohl so sein, nachdem die beiden sich ja im Vorfeld, vor allem im letzten Jahr, auch im Europawahlkampf, immer ziemlich behagt haben. Renzi ist dem Linksaußen Alexis Tsipras offensichtlich nicht links genug und das hat er mehrfach gesagt. Seinerseits ist natürlich Renzi stark daran interessiert, dass auch andere europäische Staaten die Reformen umsetzen, die er schon umgesetzt hat in Italien oder gerade umsetzt. Und das hat er eben gerade in der Pressekonferenz auch nochmal deutlich gemacht. Der Kampf gegen Korruption, der Kampf gegen Steuerhinterziehung. Wir alle müssen unsere Reformen umsetzen.
Italien ist ja auch ein bedeutender Schuldner. Hat es denn keine Angst um sein Geld?
Ja, Italien hat etwas Angst um sein Geld. Ich habe vorhin mit dem italienischen Europaminister Sandro Gozzi gesprochen. Er hat gesagt, wir haben ja mehr als 40 Milliarden Euro Kredite den Griechen gegeben. Wir wollen aber gute Schuldner sein. Das heißt, wir wollen die nicht so auspressen, dass die am Ende überhaupt nichts mehr zahlen können, sondern wir wollen gemeinsam mit denen überlegen, wie könnt ihr die Schulden zurückzahlen. Aber ich habe nicht herausgehört, wir sind gerne bereit, auf einen Teil zu verzichten. Das habe ich nicht gehört.
Der griechische Finanzminister hat sich auch mit seinem italienischen Amtskollegen getroffen. Ist bekannt, was dabei herausgekommen ist?
Da ist nicht richtig bekannt geworden, was dabei herausgekommen ist. Man hat nach Aussagen von Varoufakis über eine gemeinsame Roadmap gesprochen, wie Griechenland zu mehr Stabilität kommen kann. Das kann alles sagen und nichts. Also die konkreten Vorschläge, die er gestern und heute gemacht hat, also ein Umschuldungsprogramm statt eines Schuldenschnitts und so weiter, die wurden zumindest danach nicht publiziert. Ich nehme an, da wollte man den beiden Ministerpräsidenten nicht die Schau stehlen.
Vielen Dank. Tsipras wird ja morgen in Brüssel erwartet. Vielleicht erfahren wir da mehr. Der griechische Regierungschef Alexis Tsipras zu Besuch in Rom. Tilman Kleinjung berichtete. Schuldenschnitt, mit dieser Forderung war Alexis Tsipras zur Wahl in Griechenland angetreten. Jetzt sind er und sein Finanzminister davon abgerückt. Aber man will die Sparpolitik ändern und wehrt sich vehement gegen die sogenannte Troika, die drei Kontrolleure von Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds und Europäischer Union. Bei diesem Thema gibt es in Brüssel offenbar durchaus Diskussionsbereitschaft. Karin Bensch berichtet.
Wir werden einzelne Punkte anpassen müssen, sagte Kommissionschef Juncker vor dem Europaparlament. Er will der neuen griechischen Regierung bei der Rückzahlung der Staatsschulden ein Stück entgegenkommen. Aber eben nur ein Stück. Wir werden nicht alles ändern, sagte Juncker.
On ne va pas tout changer.
Das heißt, es wird keinen Schuldenschnitt geben. Den hatte die neue griechische Regierung noch vor wenigen Tagen mit Nachdruck gefordert. Mittlerweile ist der griechische Finanzminister Varoufakis zurückgerudert. Wohl auch deshalb, weil es kaum Unterstützung für einen griechischen Schuldenerlass in Europa gibt. Vor allem Deutschland ist dagegen. Aber auch andere europäische Länder sind es, die ohne Schuldenschnitt aus der Krise gekommen sind, wie zum Beispiel Spanien, Portugal und Irland. Nun will die griechische Regierung über Umschuldungen reden. Auf die könnte sich Brüssel einlassen. Morgen wird Kommissionschef Juncker den neuen griechischen Regierungschef Tsipras in Brüssel treffen. Und heute konnte man den Eindruck gewinnen, dass Juncker die Erwartungen an das Treffen ganz bewusst herunterspielen wollte. Denn er gab sich betont gelassen, als er sagte, wir haben nicht auf das griechische Wahlergebnis gewartet, um die europäische Politik zu ändern. Der neue griechische Regierungschef Tsipras will den Euro behalten, aber weg vom harten Sparkurs. Und er möchte die Troika nicht mehr in Griechenland sehen. Seit 2010 kontrollieren Vertreter der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds den Sparkurs des Landes. Doch auch in Brüssel ist die Troika mittlerweile in die Kritik geraten.
Die Troika hat nach ihren eigenen Maßstäben überall nicht gehalten, was sie versprochen hat. Die Arbeitslosigkeit ist überall schneller gestiegen, das Wachstum war niedriger, die Schulden sind höher gewesen als vorhergesagt. Nach ihren eigenen Maßstäben hat die Troika nirgendwo einen guten Job gemacht,
sagt der Grünen-Europaabgeordnete Sven Giegold. Auch Kommissionschef Juncker möchte die Troika abschaffen, denn seiner Ansicht nach hat das Kontrollgremium keine demokratische Grundlage. Es muss keine Rechenschaft ablegen und hat kein Mandat des Europaparlaments. Juncker könnte sich eine Gruppe vorstellen, die Krisenstaaten kontrolliert, aber auch selbst kontrolliert wird, zum Beispiel vom Europaparlament. Die Bundesregierung ist nicht begeistert von der Idee, die Troika abzuschaffen. Und auch im Europaparlament gibt es Stimmen, die das alte Kontrollgremium bewahren wollen. Denn in einigen Krisenländern wie Portugal und Irland habe die Troika gut funktioniert.
Informationen von Karin Bentsch. Die US-Regierung will erst einmal keine Waffen an das ukrainische Militär liefern. Aber grundsätzlich wird wohl weiter über Waffenlieferungen nachgedacht, solange in der Ostukraine gekämpft wird und diplomatische Schlichtungsbemühungen scheitern. Die Aufrüstung der ukrainischen Armee könnte Moskau zum Einlenken bewegen, so meinen manche Beobachter. Andere, zum Beispiel der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzlerin Angela Merkel, lehnen Drohungen aus Washington ab. Sie befürchten eine Eskalation und halten, trotz aller Rückschläge, Diplomatie für das Gebot der Stunde. Die Diskussion in den USA fasst Martin Ganselmeier zusammen.
Der amerikanische Präsident habe seine Berater angewiesen, alle Optionen in der Ukraine zu prüfen, betonte Obamas stellvertretender Sicherheitsberater Ben Rhodes. In der nahen Zukunft werde die US-Regierung allerdings keine Waffen an die Ukraine liefern, so Rhodes im Sender CNN.
We don't think the answer to the crisis in Ukraine.
Mehr Waffen und Retourkutschen mit Russland sind keine Antwort auf die Krise in der Ukraine. Nach wie vor bevorzuge Obama eine friedliche Lösung des Konflikts. Über das weitere Vorgehen wolle sich Obama in Kürze mit Bundeskanzlerin Merkel austauschen.
There'll be a very important meeting here at the White House on Monday when Angela Merkel.
Das wird ein sehr wichtiges Treffen am Montag sein, wenn Angela Merkel hier ist, unser wichtigster Partner im Ukraine-Konflikt. Der Präsident will sich mit ihr beraten. Damit bleibt Obama seiner bisherigen Linie treu. Er setzt auf das Krisenmanagement der Bundesregierung und will keine Spaltung des Westens riskieren. Dennoch wächst angesichts der frustrierenden Fernsehbilder aus dem Osten der Ukraine der Druck auf Obama, mehr als bisher zu tun. 8 frühere, zum Teil hochrangige Mitarbeiter der US-Regierung appellierten an Obama, die Ukraine mit modernen Verteidigungswaffen zu versorgen. Wichtig seien vor allem Raketenabwehrwaffen, Aufklärungsdrohnen und gepanzerte Fahrzeuge sowie 3 Milliarden Dollar Militärhilfe in den nächsten 3 Jahren. Dabei gehe es nicht darum, einen Angriffskrieg zu führen, betonte Steven Pfeiffer, der Bill Clintons Botschafter in Kiew war.
We can't do that.
Die Ukraine muss in der Lage sein, Russland klarzumachen, ein Angriff hätte einen zu hohen Preis. Auch die ansonsten Obama-freundliche Washington Post erscheint heute mit einem Leitartikel unter der Überschrift Hilfe für die Ukraine. Die bisherige Sanktionspolitik reiche nicht aus. Nötig seien direkte Waffenlieferungen, um die ukrainische Armee zu unterstützen. Putin könne nur dann gestoppt werden, wenn der Preis für das aggressive Vorgehen seines Regimes deutlich und schnell erhöht werde. Eine Auffassung, die innerhalb der US-Regierung auch der scheidende Verteidigungsminister Chuck Hagel und sein Generalstabschef Martin Dempsey teilen. Im Weißen Haus dagegen überwiegt derzeit noch die Befürchtung, mehr Waffen in der Ukraine seien nur zusätzliches Öl ins Feuer und könnten schlimmstenfalls zu einem Flächenbrand führen. Eine direkte Konfrontation zwischen NATO und Russland hat US-Präsident Obama stets ausgeschlossen.
Seit rund einem Jahr kämpfen pro-russische Rebellen, offenbar mit Unterstützung aus Russland, auch wenn Moskau das bestreitet, im Osten der Ukraine gegen ukrainische Soldaten. Über 5000 Menschen haben den Krieg bereits mit dem Leben bezahlt. Lässt sich der Krieg militärisch lösen? Markus Sambale kommentiert.
Die Diplomatie steckt in der Sackgasse. Panzer, Raketen und Maschinengewehre haben das Sagen in der Ostukraine. Also jetzt endlich die ukrainischen Truppen mit Waffen versorgen. Erstmal, um sich zu verteidigen, aber am Ende womöglich so lange, bis sie gewonnen haben. Oder wo soll die Waffenversorgung enden, über die in Washington nachgedacht wird? Nein, Frieden schaffen mit noch mehr Waffen, diese Rechnung wird nicht aufgehen. Nicht nur, weil es in der Region ohnehin schon genügend Waffen gibt, die weit mehr als 5000 Menschen getötet haben, sondern vor allem, weil Russland die Rebellen im Gegenzug umso mehr versorgen wird. Mit Waffen und Kämpfern, egal ob die dann russische Hoheitsabzeichen tragen oder nicht. Die Gewaltspirale würde sich noch schneller drehen, wäre am Ende kaum noch zu kontrollieren. Denn eine Niederlage der Rebellen wird Wladimir Putin nicht zulassen. Der Präsident, der nach russischer Lesart die Krim nach Hause geholt hat, der Präsident, der im Staatsfernsehen die Rebellen in der Ostukraine weiterhin zu Freiheitskämpfern stilisieren lässt, dieser Präsident kann es sich nach der Propaganda vom Kampf gegen angebliche ukrainische Faschisten nicht mehr erlauben, den Osten wieder in die Hände der ukrainischen Truppen fallen zu lassen. Erst recht nicht im Jahr 2015, in dem er den Sieg der Roten Armee gegen den Hitlerfaschismus vor 70 Jahren feiern wird. Und auch nicht wegen der Sanktionen, die Putin noch entschlossener und die Bevölkerung noch patriotischer gemacht haben. Damit wir uns richtig verstehen, moralisch und juristisch haben die Ukrainer das Recht, ihr souveränes Land zu verteidigen. Und sie haben auch das Recht, die besetzten Gebiete rund um Donetsk und Lugansk zurückzuholen. Ja, auch die Regierenden in Kiew sind keine Unschuldslämmer und auch an den ukrainischen Truppen und freiwilligen Milizen klebt Blut von Zivilisten. Doch das stellt die Grundsatzfrage von Angreifer und Angegriffenem nicht auf den Kopf. Es ist Russland, das diesen Krieg in der Ostukraine angezettelt hat und weiter anheizt. Doch ausländische Waffen für die ukrainischen Truppen, wie manche jetzt ins Gespräch bringen, werden Putins Pläne nicht stoppen. Was also tun? Es kann keinem Verteidiger von Recht und Gerechtigkeit gefallen, aber eines Tages wird die ukrainische Regierung einen Teil im Osten ihres Landes abschreiben müssen, jedenfalls vorübergehend, auch wenn sie das juristisch niemals anerkennen muss und darf. So bitter das ist für alle, die auf eine schnelle, friedliche Lösung hoffen, bis dahin werden wir noch lange Zeit Zeugen eines blutigen Krieges sein, den niemand im Westen stoppen kann. Es gilt der Satz, zu dem sich ein desillusionierter Außenminister Steinmeier bei einem Moskau-Besuch im November hinreißen ließ. Es gibt keinen Grund zum Optimismus.
Das war ein Kommentar von Markus Sambale. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Cannabis ist nicht nur Rausch, sondern auch Schmerzmittel. Es wird zum Beispiel zur Behandlung von chronischen Schmerzen bei Rheuma und gegen spastische Lähmungen und Krämpfe bei Multipler Sklerose eingesetzt. Die Krankenkassen zahlen nur in Einzelfällen. Meist müssen die Patienten die teuren Cannabisprodukte selbst bezahlen. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe will das ändern. Bettina Nutz über ein Gesetzesvorhaben und Reaktionen darauf.
Ganz nüchtern festgestellt, es ist zurzeit schwierig, an Cannabis zu kommen, jedenfalls legal. Für schwerkranke Schmerzpatienten ein Dilemma, denn manchen hilft kaum noch ein Medikament außer medizinischem Hanf. Doch beim Konsum machen sie sich strafbar. Das will Gesundheitsminister Gröhe bald ändern, im Sinne einer besseren medizinischen Versorgung.
Es geht um Patientinnen und Patienten, denen in anderer Weise im Rahmen einer Schmerztherapie nicht geholfen werden kann. Und in diesem Rahmen werden wir sowohl die Abgrenzung solcher Fälle von anderen Fragen zu klären haben, als auch dann eine entsprechende Kostentragung bei klarer Indikation.
Und damit ist auch klar, es geht nicht um eine völlige Legalisierung von Marihuana und Cannabis, sondern um Kiffen auf Rezept, wenn man so will, für einige Menschen mit schwersten Erkrankungen. Derzeit haben rund 370 Patienten in ganz Deutschland eine Ausnahmegenehmigung und dürfen Cannabis-Medikamente in der Apotheke kaufen. Allerdings bekommen sie die Kosten in der Regel nicht erstattet. Das kann schon bis zu 45 Euro am Tag ausmachen. Wer sich das nicht leisten kann und dann selbst die Hanfpflanze auf dem Balkon anbaut, muss mit Ermittlungen rechnen. Hier müsse die Politik für Klarheit sorgen, sagt der CDU-Gesundheitsminister.
Und insofern dient es auch dem Schutz des Missbrauchs, vor Missbrauch, dass wir eben in Zukunft das sinnvoller regeln, wann Einsatz zulässig sein soll und wann er dann auch von den Kosten her getragen wird.
Wie viele Patienten unter eine solche Regelung fallen und wie hoch der Kostenaufwand sein wird, das alles steht noch nicht fest. Entsprechend zurückhaltend zeigen sich die Krankenkassen. Der Gesundheitsminister drückt jetzt aufs Tempo. Sozialverbände und die Opposition finden, ein solches Gesetz sei längst überfällig, so wie der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir, der wegen einer Hanfpflanze auf seiner Dachterrasse kurzzeitig ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten war.
Wir Grünen bleiben dabei, wir brauchen eine gesetzliche Regelung, analog wie man es bei Alkohol auch hat. Das hat dann logischerweise auch zur Konsequenz, dass es Einschränkungen geben muss. Es muss einen strengen Jugendschutz geben. Dazu gehört auch, dass man weiß, was geraucht wird, Stichwort Qualität. Aber im anderen Bereich ist es absurd, wenn wir Polizei und Staatsanwaltschaft mit Dingen beschäftigen, wo sie, glaube ich, anderes zu tun haben.
Ab wann die Polizei sich genau anderen Dingen widmen kann und das Cannabis-Gesetz tatsächlich kommt, da wollte sich Gesundheitsminister Hermann Gröhe nicht festlegen. Zeitnah soll es sein.
Braucht Deutschland ein Einwanderungsgesetz, ein Punktesystem wie in Kanada, das regelt, welcher Ausländer als Gewinn für den Arbeitsmarkt gerne gesehen ist? Ein strittiges Thema. Ein neues Lieblingsthema der SPD. Sie will bis zum Ende des Monats konkrete Pläne präsentieren. In der Union gibt es Widerstand. Ein Problem für die Regierungskoalition? Christina Nagel berichtet.
Zumindest eines ist heute klar geworden. Die Regierung kommt um eine echte Zuwanderungsdebatte nicht mehr drum herum. Und die scheint bitter nötig, schon allein um Klarheit zu schaffen. Die Begrifflichkeiten gehen bunt durcheinander. Zuwanderer, Einwanderer, Flüchtlinge, Asylbewerber. Auch bei der Bewertung der aktuellen Gesetzeslage gibt es, selbst innerhalb der Regierungskoalition, gravierende Unterschiede. Sogar der Kanzlerin fehlt, zumindest zurzeit, noch der Überblick.
Wir sollten uns einmal in Ruhe anschauen, was haben wir in den letzten Jahren an Verbesserungen der Einwanderungsbestimmungen schon gehabt. Es ist eine Menge passiert und wenn wir uns das angeschaut haben, kann man darüber entscheiden, ob es weiterer Verbesserungen bedarf, ob man daran weiter arbeiten muss. Meine Meinungsbildung dazu ist noch nicht abgeschlossen.
Die in weiten Teilen ihrer Partei scheinbar aber schon. Innenminister Thomas de Maizière jedenfalls sieht keinen Handlungsbedarf. Er ist überzeugt,
dass unsere rechtlichen Regeln allen Kriterien eines Einwanderungsgesetzes entsprechen und dass wir deswegen ein Einwanderungsgesetz haben und kein neues brauchen.
Auch CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeld betonte heute noch einmal, dass es keine Notwendigkeit für Änderungen gebe. Auch nicht mit Blick auf einen drohenden Fachkräftemangel.
Wir haben arbeitsplatzbezogene Regelungen, die sehr liberal sind, die geeignet sind, den Fachkräftebedarf in Deutschland zu decken.
Noch, meint SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann. Und das auch nur, weil zurzeit viele Bürger aus der Europäischen Union nach Deutschland kämen, um hier zu arbeiten. Das werde aber nicht immer so weitergehen, weshalb es aus seiner Sicht dringend notwendig ist, auch in Nicht-EU-Ländern um Fachkräfte zu werben. Die Blue Card, die als Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis für hochqualifiziertes Personal eingeführt worden sei, bewirke zu wenig.
Das sind bisher mal 10.000 Spezialisten, die wir in den letzten 3 Jahren damit nach Deutschland gelockt haben. Das reicht bei weitem nicht, um den Bedarf zu decken.
Generell sei das deutsche Regelwerk zu unübersichtlich. Es gebe, so Oppermann, allein 50 verschiedene Aufenthaltstitel. Er plädiert deshalb für ein Punktesystem nach kanadischem Vorbild. Das heißt, Deutschland würde festlegen, wie viele Punkte jemand braucht, um einwandern zu können. Bewertet würden zum Beispiel Sprachkenntnisse, Grad der Ausbildung, Alter und Erfahrung im Job. Ein transparentes System aus Sicht Oppermanns, das sich am deutschen Arbeitsmarktbedarf ausrichten ließe. Eine Einschätzung, die nicht alle in der SPD teilen. Die Partei der Linken spricht gar von Nützlichkeitsrassismus. Die Grünen dagegen begrüßen den Vorstoß an sich. Es sei überfällig, dass das Einwanderungsland Deutschland auch sage, wie eingewandert werden könne. Die Grünen wollen morgen ein Eckpunktepapier mit ihren Vorstellungen vorlegen und das Thema so am Kochen halten.
Informationen von Christina Nagel. Beim Zerfall Jugoslawiens in den 90er Jahren kam es auch zwischen Serbien und Kroatien zum Krieg. Vor dem UN-Gericht in Den Haag verklagten sich die beiden ehemaligen jugoslawischen Republiken gegenseitig wegen Völkermords. Heute fielen die Urteile. Einzelheiten von Ludger Kacmircek.
Mit diesem Urteil endet ein seit mehr als 15 Jahren andauernder Rechtsstreit zwischen Serbien und Kroatien ohne eine einseitige Schuldzuweisung. Während des Kroatienkrieges Anfang der 90er Jahre seien zwar auf beiden Seiten Kriegsverbrechen begangen worden, so der Vorsitzende Richter Peter Tomka. Dafür, dass hinter diesen Taten der systematische Plan des Völkermordes stehe, fehlten jedoch die Beweise. Zagreb hatte die Klage bereits 1999 eingereicht, weil sie die Eroberung der Krajina-Region und die Belagerung der Stadt Vukovar durch Serbien für einen systematischen Völkermord hielt. Damals wurden mindestens 13.000 Kroaten getötet und Hunderttausende vertrieben. Dazu stellte Tomka klar: Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass das Vorgehen der serbischen und jugoslawischen Einheiten in der Krajina-Region und in anderen Teilen Kroatiens das Ziel hatte, die dortige kroatische Bevölkerung in die Flucht zu treiben, um das Territorium den Serben zu überlassen. Es ging den bewaffneten Einheiten also nicht darum, eine ethnische Gruppe teilweise oder völlig zu vernichten, sondern darum, Gebiete zu erobern. Auch die Gegenklage, also den Vorwurf Belgrads, dass kroatische Militärs und Freischärler bei der Rückeroberung der besetzten Gebiete Völkermord an den Serben begangen hätten, wies das Gericht zurück. Bei ihrer Entscheidung nahmen die 17 Richter mehrfach Bezug auf Urteile, die in den vergangenen Jahren am benachbarten UN-Kriegsverbrechertribunal für das frühere Jugoslawien gefällt wurden. Dort, so der slowakische Jurist und Gerichtspräsident, habe es keinen einzigen Prozess wegen eines möglichen Völkermordes in Kroatien gegeben. Das Gericht kann nicht darüber hinwegsehen, dass selbst die Anklage gegen den früheren serbischen Präsidenten Milosevic nur einen Vorwurf des Völkermordes umfasste, und zwar wegen des Konfliktes in Bosnien-Herzegowina, nicht aber wegen der Feindseligkeiten in Kroatien.
Ludger Katzmierzak berichtete. Nun also die CDU-Politikerin Katharina Reiche. Die Staatssekretärin im Verkehrsministerium will Hauptgeschäftsführerin des Verbandes kommunaler Unternehmen werden. Das ist offenbar finanziell attraktiver. Die Liste der Wechsler ist lang. Ronald Pofalla, Eckhard von Kläden, Dirk Niebel. Seit Jahren wird über ein Gesetz diskutiert, das den Wechsel in die Wirtschaft regelt und zu einer Karenzzeit verpflichtet, damit nicht der Eindruck erweckt wird, Politiker hätten im Regierungsamt nur ihre private Karriere im Auge. Informationen von Katrin Brandt.
Es gebe eher zu wenig Wechsel von der Politik in die Wirtschaft, klagte Michael Große-Brömer, der parlamentarische Geschäftsführer der Union im Bundestag. Politiker könnten die häufig gestörte Kommunikation zwischen Politik und Wirtschaft durchaus in Schwung bringen, fand er. Doch weil mancher Wechsel in der Vergangenheit gar zu schnell ging und manches sehr nach Interessenskonflikt roch, will die Bundesregierung nun ernst machen. Morgen will Merkels Regierungsmannschaft beschließen, dass Minister und parlamentarische Staatssekretäre künftig ins Abklingbecken müssen, bevor sie in die Wirtschaft wechseln. Ein Jahr, wenn alter und neuer Job sich überschneiden, 18 Monate, wenn öffentliche Interessen sogar schwer beeinträchtigt wären. Wenn also zum Beispiel durch den Wechsel das Vertrauen in die Integrität der Bundesregierung beeinträchtigt würde. Endlich passiert etwas, hieß es bei der Opposition.
Ich meine, diese Bundesregierung ist ja mit einer ganzen Reihe von sehr kurzfristigen Wechseln zwischen Regierung und Lobbyorganisationen konfrontiert,
sagte Anton Hofreiter, Fraktionschef der Grünen. Die Regelung der Regierung geht ihm aber nicht weit genug. Er forderte heute,
dass mindestens 18 Monate ganz eindeutig ist. Klüger würden wir es sogar halten, wenn man sie in Richtung von Lobby Control oder Transparency International bewegen würde, die in Richtung 3 Jahre gehen.
Auch die Linke ist schon vor längerer Zeit mit eigenen Vorschlägen an die Öffentlichkeit getreten.
Wir sprechen eigentlich von 2 Jahren, knüpfen das zum Teil auch an die Dauer innerhalb der Regierungszeit.
So Petra Sitte, die parlamentarische Geschäftsführerin der linken Fraktion.
Wichtig ist, dass wir einsteigen in eine klare Regelung, transparente Regelung. Und es muss eben auch frühzeitig angekündigt werden, wenn so eine Absicht besteht.
Das wünscht sich auch die Bundesregierung von ihren scheidenden Kollegen. Schon sobald jemand mit den Vorbereitungen für die Aufnahme einer Beschäftigung beginnt, muss er dies anzeigen. So steht das im Gesetzentwurf. Ob am Ende überhaupt eine Zwangspause eingelegt werden muss und wie lange diese dann dauert, entscheidet auf jeden Fall die Bundesregierung. Für den aktuellen Fall kommt das neue Gesetz zu spät. Schließlich muss es ja noch vom Bundestag beschlossen werden. Katharina Reiche, CDU-Politikerin und Staatssekretärin im Verkehrsministerium, möchte laut Berichten bald zum Verband kommunaler Unternehmen wechseln. Ein Fall, der nach Karenzzeit schreit, meint die Opposition. So oder so macht Reiche der CDU ganz praktische Probleme. Wenn die 41-jährige Brandenburgerin ausscheidet, wird die CDU einen Sitz im Bundestag verlieren. Der Grund? Es könnte nur Andrea Vosshoff nachrücken. Sie aber ist die Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung und möchte das auch gerne bleiben. Ein Sitz weniger wäre für die CDU allerdings zu verschmerzen. Zusammen mit der CSU besetzt sie derzeit 311 Plätze im Bundestag von 631.
Seit Anfang des Jahres gilt der Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde und noch lässt sich nicht genau sagen, welche Auswirkungen er hat. Aber Wirtschaftsforscher, die schon lange mahnen, der Mindestlohn führe zu mehr Schwarzarbeit, bleiben bei ihrer Überzeugung. Sie haben eine Studie vorgelegt, die sie bestätigt. Ulla Föhmer fasst die wichtigsten Aussagen zusammen.
So schlimm ist der Mindestlohn gar nicht. Das lässt sich jedenfalls aus der Studie herauslesen. Jedes Jahr aufs Neue untersuchen das Tübinger Institut für angewandte Wirtschaftsforschung und die Universität Linz die Entwicklung der Schattenwirtschaft. Und siehe da, auch im laufenden Jahr wird es nicht mehr Schwarzarbeit geben. Das widerspricht den Befürchtungen der Union, wie sie ihr mittelstandspolitischer Sprecher Christian von Stetten noch heute früh im ZDF-Morgenmagazin äußerte.
Gerade was die Dokumentationspflichten angeht, werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen, dass Zehntausende von Jobs abgebaut werden. Das ist im Prinzip ein Schwarzarbeitungsermöglichungsprogramm. Wir haben viele Gesetze gemacht, um die Leute in die Legalität zu gehen. Deswegen haben wir die 450-Euro-Jobs in millionenfacher Ausfertigung. Und Sie werden sehen, nächste Woche, dass die verschwinden werden.
Die Forscher sagen dagegen nur wenig mehr Schwarzarbeit voraus. Dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung wäre eigentlich mit einem Rückgang um 1,3 Milliarden Euro zu rechnen. Gleichzeitig findet aber auch eine Flucht aus dem Mindestlohn in die Schwarzarbeit statt. Die Wissenschaftler beziffern den Schaden auf 1,5 Milliarden Euro. Bleibt also eine relativ geringfügige Steigerung von 200 Millionen übrig. Für den Fraktionsvorsitzenden der SPD im Bundestag, Thomas Oppermann, erst recht kein Grund, das Gesetz zurückzunehmen.
Es wäre die größte politische Katastrophe, wenn der Deutsche Bundestag einen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro in das Gesetz schreibt und dann nicht in der Lage ist, ihn auch vor Ort durchzusetzen, weil überall der Versuch gemacht wird, den zu umgehen.
Gemessen an anderen Ländern liegt Deutschland bei der Schwarzarbeit im Mittelfeld. Während hierzulande rund 12% des Bruttoinlandsproduktes in der Schattenwirtschaft erarbeitet werden, sind es in den südeuropäischen Ländern 18-22%. Das heißt, in Griechenland, Italien, Portugal und Spanien fließt ein Fünftel der Gesamtproduktion an Finanzamt und Sozialkassen vorbei.
Der Ausstieg aus der Atomenergie macht den Betreibern der Kernkraftwerke in Deutschland finanziell schwer zu schaffen. Sie wollen deshalb nicht länger Milliarden Euro an Brennelementesteuer zahlen und haben geklagt. Der Europäische Gerichtshof hat noch nicht entschieden, aber eine Erklärung des Generalanwalts des EuGH deutet an, wie möglicherweise entschieden wird, nämlich gegen die Atomstromkonzerne. Kai Küstner berichtet.
Für die deutschen Betreiber von Kernkraftwerken geht es um Milliardenbeträge. Doch die drohen auf juristischem Weg nun zu scheitern. Maßgeblich für abschließende Urteile des Europäischen Gerichtshofs ist die Auffassung des sogenannten Generalanwalts. Und der ist der Ansicht, die deutsche Brennelementesteuer ist mit EU-Recht absolut vereinbar. Die Tatsache, dass eine solche Steuer nur von Unternehmen erhoben wird, die gewerblich elektrischen Strom unter Verwendung von Kernbrennstoff erzeugen, stellt keine staatliche Beihilfe dar. Zu diesem Ergebnis kommt der Generalanwalt, dessen abschließende Bewertung heute in Luxemburg verlesen wurde. Soll also heißen, auch wenn von dieser ganz speziellen Steuer nur Betreiber von Atomkraftwerken betroffen sind, stellt dies nach Ansicht des Gutachters kein rechtliches Problem dar, bei dem andere Stromerzeuger bevorteilt würden. Konzerne wie E.ON, RWE oder NBW zahlen nach eigenen Angaben Steuern in Milliardenhöhe für das Betreiben ihrer Kraftwerke, was sie als unrechtmäßige Belastung empfinden.
In der Affäre C5/14 Kernkraftwerke Lippe Ems GmbH.
Geklagt hatte in einem ganz speziellen Fall die deutsche Kernkraftwerke Lippe Ems GmbH. Das Finanzgericht Hamburg hatte beschlossen, dem Europäischen Gerichtshof daraufhin eine Reihe von Fragen zu dem Thema vorzulegen.
Finanzgericht Hamburg.
Die Sozialdemokraten im EU-Parlament begrüßten das Gutachten des Generalanwalts sogleich mit den Worten, dies sei eine gute Nachricht für die deutsche Energiewende. AKW-Betreiber würden vermutlich auch weiterhin zur Kasse gebeten. Die Bundesregierung hatte die Steuer im Jahr 2011 eingeführt. Für die Staatsfinanzen ist sie nicht unerheblich, weil sie im vergangenen Jahr dazu beitrug, Minister Schäuble die sogenannte schwarze Null in der Haushaltsbilanz zu sichern. Ein endgültiges Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird im Laufe des Jahres erwartet. Meist folgen die Juristen der Empfehlung ihres Generalanwalts.
Das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Esther Hartbrich.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.